Ich habe ja vorhin schon ein bisschen erwähnt, ich bin mehr oder weniger auf dieses Thema, auf dieses Thema der Frauen und auch der Familienpolitik und was damit schiefläuft, mehr oder weniger aus persönlichen Belangen gekommen. Ich habe als Journalistin früher über alles Mögliche geschrieben, wie das immer so ist, wenn Sie irgendwie Redakteur lernen, dann werden Sie überall hingeschickt. Aber dieses Thema Familienpolitik hat mich irgendwann aus persönlichen Motiven besonders interessiert, weil ich plötzlich Mutter wurde. Und das war eine Situation, die mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt hat. Ich bin damals Mutter geworden zu einem Zeitpunkt, den man heutzutage jung nennt. Ich war 23, als das erste Kind unterwegs war. Ja, das Durchschnittsalter heute ist bei 30 für das erste Kind. Insofern, wir haben hier schon eine rasante Entwicklung in unserer Gesellschaft durchgemacht. Ich hatte meine erste bezahlte Stelle gerade erst angetreten. Alle haben gesagt, das ist aber ein ganz ungünstiger Zeitpunkt, so als gäbe es einen günstigen Zeitpunkt, um ein Kind zu bekommen. Und und dann habe ich beschlossen, ich gehe in diesen Erziehungsurlaub für 3 Jahre. Und sofort hatten alle gute Ratschläge für mich, wie ich jetzt was machen soll. Meine besten Freundinnen, meine Arbeitskolleginnen stellten die eigentlich nur rhetorische Frage, du kommst doch bald wieder, wo ich gesagt habe, nein, mache ich nicht. Ich gehe jetzt erstmal 3 Jahre in Erziehungsurlaub. Ich war damals noch ganz naiv, ich habe das einfach so erzählt, weil ich dachte, ja. Und dann kam dieses Entsetzen, ja, aber warum denn, das muss doch heutzutage nicht mehr sein. Wo ich sagte, nö, muss nicht sein, möchte ich aber gerne. Ja, und ich kriegte plötzlich negative Rückmeldung aus meinem gesamten Umfeld, einfach nur deswegen, weil ich gerne zu Hause bei meinem Kind bleiben wollte. Ich habe damit nicht gerechnet. Es ist allerdings, wie ich heute weiß, eine Reaktion, die viele Frauen bekommen, die sagen, dass sie das vorhaben oder die auch mehr als vielleicht 2 Kinder bekommen wollen und viele Jahre zu Hause bei den Kindern bleiben. Und ich war damals, ehrlich gesagt, immer in so einer Defensive. Wenn mich die Leute fragten, warum nicht, ich habe quasi ständig erklärt, warum ich das mache. Ich habe mich mehr oder weniger entschuldigt für meinen Lebenswandel, dass ich nicht berufstätig bin. Und es hat mich anschließend immer geärgert, aber weil ich in dieser Defensive war. Ich wusste damals noch keine richtigen Antworten darauf, wie man eigentlich solchen blöden Kommentaren begegnet. Heute würde ich keinem mehr empfehlen, mir solche bescheuerten Fragen zu stellen. Heute hätte ich eine Antwort darauf, jetzt stellt es auch keiner mehr. Aber es hat trotzdem in mir, sagen wir mal, das Bewusstsein geschärft, dass hier irgendetwas unglaublich schief läuft in diesem Land. Weil wieso ist das denn plötzlich ein Problem, dass ich mein Kind selber großziehe? Und so habe ich das erste Mal in meinem Leben angefangen, mich mit dem Thema Familienpolitik und auch Feminismus zu beschäftigen, weil ich festgestellt habe, auch ein ganz neues Phänomen, dass das, was der Feminismus mir sagt, nämlich, dass der Mann mein Feind sei und dass mich die Männer an meiner Selbstverwirklichung hindern, gar nicht eingetreten war, sondern ich ständig Diskussionen hatte mit Frauen. Es waren überhaupt nicht die Männer, mit denen ich das Thema durchdiskutieren musste, sondern es waren immer andere Frauen, die der Meinung waren, dass mein Leben falsch ist. Insofern dachte ich, da musst du dich jetzt doch mal mit dem Feminismus beschäftigen. Ein Thema, wie gesagt, das meine Generation eigentlich erstmal überhaupt nicht mehr interessiert hat. Also ich gehöre ja letztendlich zu der glücklichen Generation von Frauen, die sehr selbstverständlich mit den Errungenschaften des Feminismus groß geworden sind. Die Frage der Gleichberechtigung irgendwie spielte in meinem Leben keine Rolle. Es war einfach völlig selbstverständlich. Auch bei uns zu Hause wurde kein Unterschied gemacht zwischen mir und meinem Bruder. Wir mussten beide genauso im Haushalt helfen und aber auch lernen, einen Reifen wechseln und so. Es wurde kein Unterschied gemacht. Auch in der Schule hatte ich nie das Gefühl, dass meine Weiblichkeit irgendeiner Form ein Problem darstellt. Die Mädchen sind sowieso die Besseren an den Schulen. Es war nie ein Problem, dass ich ein Mädchen war. Das erste Mal, dass meine Weiblichkeit ein Problem darstellte, war, als ich Mutter wurde. Das ist mir erst später aufgefallen. Dass das offensichtlich genau der einschneidende Punkt ist, in dem sich die Frauenleben dann auseinander dividieren, selber noch seine Kinder großzuziehen und auch viele Jahre zu Hause zu bleiben. Und wie gesagt, aus dem einen Kind wurden dann irgendwie 4. Und aus den 3 Jahren, die eigentlich angedacht waren, wurden dann halt 12. Und so ist das doch eher dann ungewöhnlich. Und diese Erfahrung aber, dass mein Leben völlig unabgesichert ist, hat dazu geführt, dass ich die Familienpolitik einmal in den Blick nehmen musste, mal zu schauen, was läuft hier eigentlich schief? Warum kümmert sich die Politik eigentlich nicht um diejenigen, die Kinder großziehen zu Hause? Die feministische Bewegung, ich habe viele Diskussionen führen müssen inzwischen mit diversen Feministinnen. Das ist immer ein bisschen anstrengend. Wirklich verstehen tun die mein Leben nicht. Wie gesagt, die wollen mich immer noch aus diesem Leben rausholen. Man kann es auch in gewisser Weise, sag mal, diese feministische Idee, dass Emanzipation nur beginnen kann, wenn ich das Haus verlasse und die Tür hinter mir schließe, ist historisch natürlich erklärbar, weil als die Frauen angefangen haben, für ihre Gleichberechtigung zu kämpfen, dann war es eine andere Situation. Wir hatten nicht die gleichen Rechte. Wir hatten in der Tat rein rechtlich einen anderen Status als der Mann. Und gerade das Thema Berufstätigkeit, Eigenständigkeit, eigenes Geld verdienen und so weiter, das war damals für Frauen quasi nicht erreichbar, sondern es gab in der Tat nur diese eine Rolle, ne? Kinder großziehen, heiraten, Kinder kriegen. Das war so quasi das Leben, das für Frauen gedacht war. Und dass das nicht allen Frauen gereicht hat, das ist irgendwo logisch. Und insofern war es konsequent, dass Emanzipation immer gedacht war, das Gleiche tun zu dürfen, was ein Mann tut. Auch aus dem Haus rausgehen zu dürfen, in die Berufswelt, eigenes Geld verdienen. Das heißt, Emanzipation wurde immer gemessen letztendlich am Mann sein. Also der Mann darf das, ich darf das nicht, ich will das auch haben. Aber ist das wirklich weiblich, dass wir jetzt das Leben unserer Männer führen dürfen? Das ist die Diskussion, die der Feminismus nicht geführt hat. Nämlich die Frage, was bedeutet eigentlich eigenständig weiblich sein? Und bin ich erst dann emanzipiert, wenn ich all das mache, was Männer auch machen? Oder muss man nicht eigentlich einen Unterschied machen, weil eben Frauen und Männer ja auch völlig unterschiedlich sind? Und weil eben dieser Punkt der Mutterschaft zum Beispiel einen derartigen Einschnitt ins Leben einer Frau bedeutet, wo eben plötzlich ganz andere Prioritäten auftauchen. Diese Debatten hat der Feminismus ausgespart, beziehungsweise es gab ein paar Strömungen in die Richtung, aber das, was als klassisch feministisch gilt, ist, sich um Himmels Willen nicht abhängig machen von einem Mann, sein eigenes Geld verdienen, eigenständig sein und möglichst schnell wieder auch an seinen Arbeitsplatz zurückkehren, Karriere machen und so weiter. Also wir sind immer noch auf diesem Weg, dass wir quasi die gleichen Domänen, also die Domänen der Männer sozusagen erobern. Das heißt, die Feministinnen, für die ist eine Frau, die zu Hause bleibt, eben jemand, der noch nicht auf dem Weg ist, dem man noch aushelfen muss. Und die Tatsache, dass jemand zu Hause einfach sagt, ja, aber ich bin aber glücklich in dieser Situation, die stellt sie sich überhaupt nicht. Also ich habe völlig absurde Diskussionen zu diesem Thema schon geführt, unter anderem, das war eine sehr anstrengende Diskussion, im Wissenschaftszentrum Berlin zum Beispiel. Da gibt es eine Präsidentin, Jutta Almendinger, die von sich selber sagt, sie sei stolz, eine Quotenfrau zu sein. Ein Satz, der mir nur unter Folter über die Lippen kommen würde. Aber sie findet das großartig. Und wir sprachen über die richtige Frauenpolitik. Und irgendwann platzte mir der Kragen dort und ich sagte, Entschuldigung, ich war damals 36, ich habe einen Beruf gelernt, ich ziehe vier Kinder groß. Ich weiß, was ich tue und ich habe mich freiwillig zu diesem Leben entschieden. Und dann sagte sie, nein, Sie haben sich nicht freiwillig zu diesem Leben entschieden. Und dann sagte ich, doch, habe ich schon. Nein, haben Sie nicht. Also es war so, wir pendelten uns auf Kindergartenniveau ein und dann sagte sie, nein, Sie haben sich nicht freiwillig entschieden. Sie denken nur, dass Sie sich freiwillig zu diesem Leben entschieden haben. In Wirklichkeit hat das System Sie in diese Rolle gedrängt. Ja, das heißt, ich habe sowas wie Stockholm-Syndrom, habe meinen Peiniger geheiratet und er hat mich dazu gekriegt, zu denken, dass ich das auch noch freiwillig mache da zu Hause mit den Kindern. Und ich bin also schon so gefangen in diesem System der weiblichen Zuschreibung, dass ich quasi zu Hause, dass ich gar nicht meine eigene Unterdrückung überhaupt nicht mehr wahrnehme. Und deswegen sagte sie, müsse das System verändert werden und müssen die Frauen quasi auf den Arbeitsmarkt emanzipiert werden. Und dann erst könnte ich frei entscheiden, wie ich wirklich leben will. Das heißt, einerseits traut man uns Frauen die Weltherrschaft zu, aber nicht, dass wir die private Entscheidung treffen, wie wir unser Leben führen wollen. Das ist im Prinzip, man kommt immer an die gleiche Stelle. Das ist eben, heißt, die Gesellschaft drängt dich in eine bestimmte Lebenssituation und deswegen müssen wir die Gesellschaft verändern, damit du frei entscheiden kannst. Und so haben wir unsere Familienpolitik inzwischen auch genau an diesem Mantra ausgerichtet, dass man sagt, der Grund, warum so wenig Frauen in Führungspositionen sind, warum Frauen weniger berufstätig sind als Männer, der liegt nicht etwa daran, dass mehr Frauen anders sind als Männer, sondern weil das gesellschaftliche System immer noch so ist, dass Frauen quasi in das Weibchenschema gedrängt werden. Dass wir quasi stereotype Rollen leben, auch ein Begriff, der sehr gerne benutzt wird. Die sprechen auch immer nur von der Mutterrolle. Also so, als sei das quasi eine Rolle, die ich zu Hause spiele, die allerdings dann auch austauschbar wäre, weil jemand anders könnte diese Rolle auch übernehmen und ich könnte die Vaterrolle übernehmen oder der Vater könnte die Mutterrolle übernehmen oder so. So als seien das quasi Rollen und nicht etwa etwas, was mein Wesen in irgendeiner Form bestimmt. Also als hätte das nichts mit Weiblichkeit zu tun, sondern es ist eine gelebte Rolle. Es gibt auch Feministinnen wie Elisabeth Badinter, eine der bekanntesten aus Frankreich, die hat auch ein Buch geschrieben mit dem bedeutungsschwangeren Titel Das Problem, die Frau und die Mutter. Damit auch gleich klar ist, das ist das Problem. Sie behauptet, sie geht so weit, dass sie sagt, so etwas wie Muttergefühle gibt es gar nicht. Also so etwas, was man als typische Muttergefühle nennt, sei einfach auch nur eine Erfindung des Patriarchats, um uns Frauen einzureden, wir hätten eine besondere Verantwortung für die Kinder und um uns weiterhin an den Herd zu fesseln. Das Kind sei der beste Kollaborateur des Mannes zur Stützung des Patriarchats. Ja, weil wir quasi über die Kinder wird man uns, und dann redet man uns ein, es gäbe so etwas wie Muttergefühle. Stillen, um Himmels Willen, stillen Sie nicht Ihr Kind, das verlängert Ihre Abhängigkeit. Ein ganzes Kapitel nur darüber, über wie grauenhaft es ist, dass man über das Stillen den Müttern auch noch einredet, damit man diese quasi Abhängigkeit verlängert und so. Also es ist wirklich erstaunlich, was für Theorien das sind. Wie gesagt, im Moment die bekannteste Feministin in ganz Frankreich, viele Bücher geschrieben. Das heißt aber, diese Denkweise herrscht in der Politik auch vor, dass Frauen systematisch mit gläsernen Decken und sonstigen Systemen fallen, Frauen davon abgehalten werden, ein anderes Leben zu führen und man deswegen immer noch ein System verändern muss. Und wenn Sie dieses Denken verinnerlicht haben, dann ist natürlich nur konsequent, was wir gerade in der Familienpolitik tun, die sich allein daran ausgerichtet hat, Frauen auf dem Arbeitsmarkt zu integrieren. Die Erhöhung des Frauenerwerbsanteils ist nicht etwa ein arbeitsmarktpolitisches Ziel, sondern es gilt als familienpolitisches Ziel. Es gilt als frauenpolitisches Ziel, dass Frauen möglichst schnell wieder auf den Arbeitsplatz wechseln und dass der Frauenerwerbsanteil steigen will. Und diese Strategie der Familienpolitik wird gestützt allerdings auch noch von vielen anderen Kräften. Wir haben nämlich nicht nur bei uns in Deutschland, sondern wir haben im Prinzip in ganz Westeuropa haben wir zwei wesentliche Probleme. Das eine ist der demografische Wandel. Ja, wir haben die Geburtenrate stagniert. Selbst in Ländern wie Frankreich stagniert die Geburtenrate. Die kommen nur von einem höheren Niveau. Aber es ist insgesamt ein westeuropäisches Phänomen, kann man sagen. Bei uns in Deutschland erbärmliche 1,4, bei denen wir stagnieren und das schon sehr lange konsequent, ganz egal, was wir in der Familienpolitik tun. Alles, was in den letzten 20 Jahren passiert ist, hat nichts daran verändert. Die Geburtenrate bleibt bei 1,4 und sie steigt auch überhaupt nicht. Und in Wirklichkeit ist das auch noch viel schlimmer, denn auch wenn die Geburtenrate bei 1,4 bleibt, stagniert die Bevölkerung noch weiter, weil die nicht geborenen Frauen auch keine weiteren Kinder gebären werden. Das heißt, in Wirklichkeit bedeutet es noch zusätzlich eine Spirale nach unten. Wie kriegt man das in den Griff? Wir können jetzt noch 100 Jahre Gender Mainstreaming machen und noch ein paar Stuhlkreise und am Schluss werden wir feststellen, entweder die Frauen kriegen die Kinder oder niemand. Das können Sie nicht dekonstruieren. Sie können auch keine Quote einführen zu diesem Thema. Sie müssen entweder wir kriegen Frauen dazu, dass sie Kinder kriegen und dass sie das gerne machen wollen, oder es werden nicht mehr Kinder geboren. Das heißt, wir brauchen zur Lösung der demografischen Krise brauchen wir die gebärfähige Frau im Alter von 20 bis 40, das ist im Prinzip das Alter, in dem Frauen, sagen wir mal, am sichersten ohne fremde Hilfe noch Kinder bekommen können. Also brauchen wir die Frau. Gleichzeitig haben wir aber noch ein ganz anderes Problem. Wir haben nämlich den Fachkräftemangel, der eigentlich ein Resultat ist des demografischen Wandels. Denn die Kinder, die nicht geboren werden seit Jahrzehnten, die sind natürlich auch nicht auf dem Arbeitsmarkt später. Logisch. Das heißt, wir haben einen enormen Fachkräftemangel. Den können Sie jetzt einerseits, können Sie den Fachkräftemangel lösen durch Zuzug von außen. Das hat allerdings auch seine gesellschaftlichen Grenzen, zumal wir über Millionen von Menschen bräuchten, explizit aber nur auf dem Arbeitsmarkt. Insofern ist das kaum zu realisieren, dass Sie den Fachkräftemangel auffangen durch Zuwanderung. Gleichzeitig haben wir aber die am besten ausgebildete Frauengeneration in Deutschland. Noch nie hatten wir so gut ausgebildete Frauen wie heute. Noch nie waren die Mädchen und die Frauen so gut gebildet. Wir sind die Besseren an den Schulen, wir sind die Besseren an den Universitäten. Ja, und dann werden wir schwanger. Und dann werden wir schwanger und wechseln für eine Weile nach Hause und kümmern uns um die Kinder. Und deswegen spricht die Wirtschaft ganz offen von vergeudetem Potenzial. Dieser Begriff wird offiziell benutzt. Selbst die Kanzlerin hat den leider schon benutzt. Sie sprach von vergeudeten Lebenspotenzialen für die Frauen, die man nicht auf den Arbeitsmarkt integrieren kann. Und das heißt, der Fachkräftemangel könnte durch diese gut ausgebildeten Frauen für einen großen Teil erstmal ausgeglichen werden, wenn wir jetzt die Frauen dazu kriegen, wieder auf den Arbeitsmarkt einzusteigen, weil sie sind ja gut ausgebildet. Und auch hier brauche ich am besten die leistungsstarken Frauen zwischen 20 und 40, dann, wenn wir die meiste Energie noch zu vergeben haben. Wie kriegen wir das also hin, dass Frauen Kinder kriegen und gleichzeitig erwerbstätig sind? Ja, ganz einfach, indem sie die Kinder kriegen und dann aber so schnell wie möglich wieder auf den Arbeitsmarkt wechseln. Dafür brauchen sie ein ausgebautes System von Kinderbetreuung von klein auf, am besten schon ab dem ersten Lebensjahr. Und dann schlagen sie zwei Fliegen mit einer Klappe, weil dann kriegen sie einerseits die Kinder, aber die Arbeitskraft der Frau kann trotzdem verwertet werden. Wunderbare Lösung. Und es freuen sich mehrere Parteien, wenn wir Frauen das machen. Ne? Von den Feministinnen habe ich Ihnen erzählt, die denken, okay, jetzt haben wir sie endlich befreit. Jetzt sind sie alle eigenständig, jetzt sind sie endlich versorgt, jetzt haben sie ihr eigenes Geld. Das heißt, ist es die feministische Idee, die an den Frauen zieht und sagt, das ist das richtige Leben für euch. Die Wirtschaft freut sich natürlich auch, wenn wir das machen als Frauen. Weil je mehr Arbeitskräfte schlagartig auf den Arbeitsmarkt wechseln, umso besser sinken die Löhne. Je mehr Frauen auf den Arbeitsmarkt wechseln, umso mehr gehen die Gehälter runter. Die freuen sich selbstverständlich, wenn sie den Fachkräftemangel mit Frauen hier aus Deutschland auffüllen können. Freut sich aber noch ein Dritter. Das ist nämlich der Staat. Nämlich, was passiert denn, wenn ich sage, ich führe dieses Leben? Ich bekomme ein Kind. Und nach einem Jahr sage ich so, ich möchte jetzt hier meinen Krippenplatzanspruch und ich wechsle wieder in den Beruf. Dann schaffe ich erstmal einen Arbeitsplatz, nämlich meinen eigenen. Ich bin wieder erwerbstätig, ich zahle wieder Steuern, ich zahle in die sozialen Sicherungssysteme ein, die im Moment unsere größten Sorgenkinder sind, weil das die ersten sind, die zusammenbrechen werden, Rentensystem und so weiter. Ich schaffe aber noch weitere Arbeitsplätze, nämlich zum Beispiel den der Erzieherin oder der Tagesmutter. Auch die zahlt wiederum Steuern, zahlt in die sozialen Sicherungssysteme ein. Ich brauche vielleicht noch andere Hilfe, wenn Sie an die ältere Generation denken. Bei uns zu Hause wohnt auch noch meine Schwiegermutter, die ist 90. Wenn wir beide nicht mehr zu Hause sind, bräuchte man eventuell jemanden, der sich um die alten Eltern kümmert. Das heißt, sie brauchen vielleicht eine Pflegekraft. Auch die zahlt wiederum Steuern, zahlt in die sozialen Sicherungssysteme ein. Das heißt, ich wandle quasi die bislang kostenlose Familienarbeit um in sozialversicherungspflichtige Dienstleistungsverhältnisse. Wenn Sie so wollen, ist aus der Sicht des Staates eine Mutter, die zu Hause ihre Kinder einfach großzieht, die leistet familiäre Schwarzarbeit. Sie erlaubt sich, ihre Kinder großzuziehen, ohne Steuern dafür zu bezahlen. Ja? In dem Moment, wo ein Fremder ihre Kinder großzieht, wird das besteuert. Wenn ein Fremder ihre Mutter pflegt, wird das besteuert. Ja? Das heißt, in dem Moment, wo wir alle erwerbstätig sind und die Kinder auch durch andere Menschen großgezogen werden, holt sich der Staat überall seinen Anteil ab, weil das weil das alles besteuert wird und weil eben aber auch die Sozialkassen mit befüttert werden. Und so haben wir im Prinzip drei Kräfte, die an der Frau zerren und ihr alle sagen, das ist das richtige Leben für dich, aus völlig unterschiedlichen Motiven. Die einen sehen das eher idealistisch oder auch ideologisch, die anderen sagen, die Unternehmen freuen sich auf ihren Profit und der Staat sagt, super, mein System läuft weiter. Ja, es sind unterschiedliche Motive, aber alle freuen sich, wenn sie dieses Leben führen. Wenn wir extrem viele Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt hätten, ich schwöre es Ihnen, wir würden in Deutschland Diskussionen darüber führen, ob es nicht doch besser ist, dass Mama zu Hause bei dem Kind ist. Es war immer so im Laufe der Geschichte, dass je nachdem auch wie die Arbeitskraft der Frau gebraucht wurde, man diesen oder jenen Zustand idealisiert hat oder dämonisiert hat. Je nachdem dort, wo man uns haben möchte, dort lenkt man uns auch hin. Und nun können Sie ja niemanden zwingen, dieses oder jenes Leben zu führen. Sie können aber den Druck erhöhen. Weil ich höre dann immer wieder, ja, aber Frau Kelle, Sie können doch einfach zu Hause bleiben bei Ihren Kindern. Nach dem Motto ist ja nicht verboten. Sie können doch einfach zu Hause bleiben. Ne? Verbietet Ihnen doch niemand. Sag ich, ja. Sag ich, solange ich mir das leisten kann. Ich kann nicht zu Hause bleiben bei meinen Kindern. Was ist aber, wenn ich es mir nicht leisten kann? Es ist ja nahezu zynisch. Oder wenn ich mal unsere Familienministerin zitieren darf, die vor ein paar Monaten im Fokus gesagt hat, ja, sie hätte ja schon Verständnis für diese Frauen, die gerne ein bisschen länger auch bei ihren Kindern zu Hause bleiben würden als nur ein Jahr. Aber sie müsse ja schon vor den Risiken warnen. Weil wir wüssten ja alle, wie das Unterhaltsrecht ist und im Zweifel einer Scheidung sind wir nicht versorgt. Und wir wüssten ja alle, dass natürlich Altersarmut droht, wenn wir nicht frühzeitig wieder auf den Arbeitsmarkt gehen und unsere eigenen Rentenansprüche generieren. So nach dem Motto, liebe Frauen, ich habe total Verständnis für euch, ne? Aber ich habe euch gesagt, was euch droht. Und wissen Sie, das ist genau der Punkt, der mir zu wenig ist für eine Familienministerin, weil sie ist ja nicht nur Ministerin für berufstätige Frauen, sondern für alle Frauen. Und sie ist nicht nur Ministerin für Familien, wo beide Eltern berufstätig sind, sondern auch für diejenigen, die vielleicht ein anderes Lebensmodell haben. Und da erwarte ich nicht, dass meine Familienministerin mich vor Risiken warnt, sondern dass sie die Risiken aus der Welt schafft. Das wäre eigentlich ihr Job als Familienministerin. Und das sind die. Und wenn, danke. Und wenn ich dann sage, wir brauchen auch für die Familienform, einer bleibt zu Hause, einer ist erwerbstätig, für die brauchen auch Unterstützung, dann ist die Empörung groß. Wir hatten das zuletzt in der Betreuungsgelddebatte. Dieses Betreuungsgeld, das man jetzt gerade wieder in die Versenkung geschickt hat, das Bundesverfassungsgericht hat es kassiert aus einem Formfehler. Nicht, es ist aus formalen Gründen, hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, ist das nicht verfassungskonform. Nicht aus inhaltlichen, sondern weil das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, das ist eben Ländersache. So ein Betreuungsgeld, das kann der Bund nicht beschließen, sondern das wäre etwas, was die Länder beschließen müssen. Und das heißt, die Länder könnten jederzeit ein Betreuungsgeld wieder einführen. Bayern ist gerade dabei. In Bayern wird es ab 1.1. wieder ein Betreuungsgeld geben. Aber was mussten wir uns für eine Debatte eigentlich anhören, bis man dieses Betreuungsgeld überhaupt eingeführt hat? Ja, es fing alles an mit dem Begriff Herdprämie. Wissen Sie, wer den Begriff Herdprämie das erste Mal in den Mund genommen hat, öffentlich? Es war die damalige Familienministerin von der Leyen, Mutter von 7 Kindern, die sofort sich zu Wort meldete und sagte, ja, man müsse aber aufpassen, dass dieses Geld nicht so eine Art Herdprämie wird. Wo ich sage, wo ist denn das Problem? Ja, eine ganze Nation kocht im Fernsehen jeden Abend, aber wenn eine Mutter für ihre eigenen Kinder kocht, dann schlagen alle die Hände über den Kopf zusammen. Und wenn ein Vater für seine Kinder kocht, auch dann sind wir alle ganz begeistert und sagen, wow, einer dieser neuen Männer. Aber um Himmels Willen, ja, wenn eine Frau am Herd steht, geht gar nicht. Ne? Dann ist das Herdprämie. Es soll also um Himmels Willen sollte nicht der Eindruck entstehen, dass wir hier irgendwie honorieren, dass jemand für sein eigenes Kind kocht oder da ist. Aber Herdprämie war ja noch gar nicht das Schlimmste. Es war wie eine Spirale, die sich quasi durch diese Debatte zog. Es wurde eigentlich immer schlimmer. Also es war dann der Cem Özdemir hat das von den Grünen, der hat das, glaube ich, Schnaps Schnapsidee genannt von der FDP. Die haben das Schnapsgeld gleich genannt, weil sie wissen ja, ne, 150 Euro mehr im Monat, was machen Eltern damit? Vor dem Flachbildschirm versaufen. Ne, das ist, weiß man ja. Wir machen sie schon mit dem Kindergeld und jetzt sollen sie nochmal 150 Euro mehr kriegen. Und das sollte, also ganz ehrlich, das war Cornelia Pieper, genau, Cornelia Pieper von der FDP, Staatssekretärin, die nannte das Schnapsgeld. Es kamen aber auch noch andere Begriffe dazu, wie zum Beispiel Verdummungsprämie. Verdummungsprämie, ein Begriff, den hat der Sprecher der Bertelsmann Stiftung in Umlauf gebracht, weil nicht nur die Kinder zu Hause verblöden, wenn sie nicht in eine Kita kommen, sondern die Mütter gleich mit. Ja? Weil quasi wir verdummen gemeinsam mit unseren Kindern, meine Gehirnzellen fallen alle vom Wickeltisch und anschließend bin ich für nichts mehr zu gebrauchen. Und na, nach vier Kindern können sich ausrechnen, was da noch übrig bleibt am Schluss. Also Verdummungsprämie. Die SPD benutzt bis heute den Begriff Fernhalteprämie. Fernhalteprämie, weil Eltern dafür belohnt werden, dass sie ihre Kinder von wertvoller Bildung fernhalten. Das ist die Definition. Das heißt, unsere Kinder könnten auch so wahnsinnig viel lernen, wenn sie nicht gezwungen wären, den ganzen Tag mit uns zu verbringen. Weil wir sind ja nur die Laien. Ich habe die quasi nur geboren, ne? Ich habe das aber nie gelernt, wie man Kinder großzieht. Und deswegen sind Eltern quasi nur Laien und die wahren Profis sind fremde Menschen, die gelernt haben, wie man Kinder großzieht. Und deswegen bis heute wird dieser Begriff benutzt, Fernhalteprämie. Und alle sind ganz empört, dass man hier auch noch dafür zahlen soll, dass Eltern ihre Kinder fernhalten von Bildung. Und dann gab es die große Debatte im Deutschen Bundestag und da sprach dann Peer Steinbrück von einer bildungspolitischen Katastrophe für Deutschland, wenn das Betreuungsgeld eingeführt wird. Ja. Man fragt sich, wie wir zum Land der Dichter und Denker geworden sind, ohne dass Goethe und Schiller jemals in den Genuss einer Fremdbetreuung gekommen sind und wahrscheinlich immer nur zu Hause waren. Es ist wirklich, es ist absurd. Es ist absurd. Was diese Debatte gezeigt hat, ist vor allen Dingen, dass man plötzlich wieder schlecht über Frauen reden durfte, nämlich über Mütter, die ihre Kinder großziehen, und über Eltern an sich. Also, dass Eltern ihre eigenen Kinder großziehen, etwas, was etwas völlig Selbstverständliches ist, seit Menschengedenken, war plötzlich ein Problem. Und bis heute wird das ja so kolportiert, als sei das problematisch, dass Eltern ihre Kinder selber großziehen, weil man dann die frühkindliche Bildung eben für die Kinder vernachlässigt. Da frage ich mich immer, was verstehen die eigentlich unter frühkindlicher Bildung? Also wir reden ja hier nicht über Kindergartenkinder, auch das wird ja immer gerne vermischt. Ne? Wir sprechen ja über die Krippen, in Kindergarten gehen sowieso alle Kinder. Also wir haben, glaube ich, in Deutschland weit einen Prozentsatz von über 95% aller Kinder gehen ab dem dritten Lebensjahr in den Kindergarten. Es geht hier explizit um die Kinder zwischen einem und drei Jahren, also die sogenannte U3-Betreuung. Und da frage ich mich, ein einjähriges Kind, was genau lernt das dann dort in dieser Gruppe, was ich ihm nicht beibringen könnte? Ja? Was muss denn ein einjähriges Kind lernen? Sprechen? Ja, sprechen und laufen ist so erstmal angesagt. Und wissen Sie, wie lernt ein Kind sprechen? Indem es etwas sagt und Sie reagieren darauf, verbessern das Kind plappert das wieder nach, sie sagen es nochmal. So geht das den ganzen Tag hin und her. Und jeder, der Kindern mal Sprechen beigebracht hat, wer Kinder hat, der weiß, was ich meine. Na? Ich spreche ja nun nicht wenig, aber in dieser Zeit, als die Kinder angefangen haben, sprechen zu lernen, da war mein Bedarf an Worten mittags gedeckt. Ne? Ja, das ist ja quasi die ganze Zeit, geht das hin und her. Ne? Und, ja, und so lernt aber ein Kind sprechen. Indem es quasi von jemandem, der sprechen kann, immer wieder ein Feedback bekommt und irgendwann spricht es die Dinge richtig aus. Ich habe irgendwann festgestellt, dass unsere Kinder immer ganz früh bis 17 zählen konnten. Wissen Sie warum? 17? Das war die Anzahl der Stufen in unserem Haus. Das war die Anzahl der Stufen. Und jedes Mal, wenn wir diese Treppe hoch sind, ne, wollten die immer zählen. Ja? Und dann sind wir Stufe für Stufe hoch und haben gezählt. Ne? Ja, dafür muss man aber auch Zeit haben. Dieses Kind hat also gleichzeitig zählen und Treppensteigen gelernt. Ja? Ich frage mich, welche Erzieherin Zeit hat, um mit Kindern gleichzeitig Treppen steigen und zählen zu lernen. Ich will hier gar nicht Erzieherinnen kritisieren in Krippen. Die leisten in der Regel einen großartigen Job. Wir müssen aber mal schauen, unter welchen Bedingungen das Ganze läuft. Also hier davon zu sprechen, dass dort wertvolle Bildung stattfindet, während sie zu Hause nicht stattfindet, ist nahezu ein Witz. Die Betreuungsschlüssel sind dramatisch, gerade auch im Übrigen hier in den neuen Bundesländern. Die Bertelsmann Stiftung hat das im vergangenen Jahr mal ausgerechnet. Und zwar nicht nur die auf dem Papier, die schon schlecht genug sind, die Betreuungsschlüssel, sondern die realen. Wenn man nämlich ausrechnet, dass jede Erzieherin auch mal Urlaub hat, dass die auch mal krank ist, dass die auf Fortbildung ist und so weiter. Und dann haben wir in manchen Bundesländern einen Betreuungsschlüssel von 6 bis 8 Kindern unter 3 Jahren auf eine Erzieherin. Jetzt überlegen Sie mal einfach für sich persönlich, wie es Ihnen so den ganzen Tag gehen würde, wenn Sie alleine zuständig wären für 6 bis 8 Kinder unter 3 Jahren. Das sind alles Wickelkinder. Das sind alles Kinder, denen Sie beim Essen helfen müssen und so weiter. Wenn bei uns zu Hause 6 bis 8 Kinder unter 3 Jahren rumlaufen würden, dann würden die Nachbarn das Jugendamt anrufen, damit die mal kommen und gucken, ob das auch alles in Ordnung ist. Sobald das in einer Kita stattfindet, nennt man das frühkindliche Bildung. Ja? Wie gesagt, es geht nicht darum, das schlecht zu reden, was dort passiert, aber ich finde es anmaßend zu behaupten, dass das wertvoller sei als das, was Eltern zu Hause leisten können, die doch in der Regel einen Betreuungsschlüssel von 1:1 haben oder 1:2 bei einer Geburtenrate von 1,4. Insofern haben wir uns aber hier in eine Diskussion bewegt, wo man den Eindruck erwecken darf, legitim in der Öffentlichkeit, und es geht leider durch fast alle Parteien, dass Eltern das irgendwie nicht können. Und dass deswegen der Staat das machen muss. Und dann, wenn man sagt, ja doch, ich kann das aber, ich kriege dann immer zu hören, ja, Frau Kelle, Sie meinen wir ja nicht, da bei Ihnen glauben wir ja sicher, na, dass das schon, ja, also immerhin. Aber Sie wissen ja auch, es gibt ja auch die Familien, wo es nicht ist. Und ja, die gibt es. Die gibt es und die Anzahl dieser Familien steigt. Jede Großstadt in Deutschland hat schon ein ganzes Stadtviertel, wo langsam alles aus dem Ruder gerät. Nur frage ich Sie, was hilft diesen Familien? Hilft denen, dass wir ihnen tagsüber die Kinder wegnehmen und die Kinder abends wieder zurück nach Hause schicken und an den Verhältnissen nichts ändern? Ändert sich für diese Kinder irgendwas? Fragen Sie mal die Erzieherinnen und die Grundschullehrer, die Ihnen berichten dann, wie die Kinder drauf sind Montagmorgen, wenn die das ganze Wochenende in diesen Verhältnissen verbracht haben. Und Montagmorgen fangen sie wieder bei Null an. Wenn Sie da langfristig etwas verändern wollen, dann müssen Sie die Eltern mit ins Gebet nehmen. Dann hilft es diesen Kindern nichts, dass wir sie ein paar Stunden am Tag da rausnehmen und sie dann abends genau dorthin wieder zurückschicken, wo wir doch wissen, dass es nicht optimal ist. Und sie lernen im Übrigen weder richtig sprechen, noch lernen sie richtig Deutsch. Auch immer 2 Argumente, die genannt werden. Wir haben die Statistiken aus Berlin zum Beispiel für Kinder, die 3, 4 oder 5 Jahre in Ganztagsbetreuung waren, in diesen prekären Situationen, und die beim Schuleintritt immer noch nicht vernünftig sprechen können oder vernünftig Deutsch können. Weil es ja auch irgendwie logisch ist. Was soll es denn einem einjährigen Kind bringen, dass es in eine Gruppe von 1- bis 3-Jährigen kommt, um sprechen zu lernen. Analphabeten können sich auch nicht gegenseitig das Schreiben beibringen. Und genauso können selbstverständlich auch eine Gruppe von 1- bis 3-Jährigen sich gegenseitig, sie profitieren nicht. Diese Kinder brauchen einen Erwachsenen, um all diese Dinge zu lernen. Sie können auch das Gehen sich nicht beibringen gegenseitig. Das heißt, sie profitieren noch nicht von Gruppen. Irgendwann ab 3, 4 Jahren ist das in der Tat so, dass Kinder auch mal andere Dinge lernen müssen und eben auch sich in der Gruppe zurechtfinden, Sozialverhalten und so weiter. Da ist das völlig okay. Aber ein Einjähriges profitiert nicht davon, weil die können sich nicht gegenseitig sprechen beibringen. Und Sprachforscher sagen, es ist sogar noch viel schlimmer. Gerade bei den Kindern mit Migrationshintergrund, wenn wir die zu früh aus ihren Familien rausnehmen, noch bevor sie ihre Muttersprache können, weil dann zerstören sie diesen Prozess des Erlernens der Muttersprache. Das heißt, der Effekt ist, diese Kinder lernen ihre Muttersprache nicht mehr richtig, lernen aber das Deutsch auch nicht richtig. Und dann haben sie diese Kinder, die quasi beides so im Gemisch reden, aber keine der beiden Sprachen richtig können. Weil wir den Prozess unterbrochen haben, dass sie eine, ihre erste Sprache, richtig lernen. Insofern ist gut gemeint, funktioniert aber überhaupt nicht. Trotzdem treiben wir eine Politik voran, die genau dieses System stützt. Überall wird Familienpolitik, Unternehmen gelten als familienfreundlich, wenn sie eine Betriebskita anbieten. Und die Familienfreundlichkeit von Kommunen wird daran gemessen, neuerdings, wie viele Betreuungsplätze sie für Kinder bieten. Das heißt, je mehr Zeit Kinder nicht mehr mit ihrer Familie verbringen, umso familienfreundlicher gilt die Politik. Das ist schizophren, was für Definitionen wir da geschaffen haben. Und je mehr Fremdbetreuung wir schaffen, umso mehr sehen wir allerdings auch, dass Familie trotzdem irgendwie nicht ersetzbar ist. Weil wir ja in diesen Strukturen anfangen müssen, familiäre Strukturen nachzubauen. Also wir stellen fest, die Kinder werden immer dicker und essen ungesund, also machen wir Ernährungsprogramme in den Kitas. Jeder Kindergarten, der was auf sich hält, hat schon irgend so ein Programm für gesunde Ernährung. Wir machen Kochen in der Schule. Die Kinder lernen Lebensmittelkunde und so weiter. Was ja auch logisch ist, wenn die Kinder den ganzen Tag in der Schule verbringen und nicht mehr mitbekommen, wie jemand kocht, dann müssen sie das woanders lernen. Wir haben Schulen, die machen inzwischen Benimmunterricht, weil selbst die einfachsten Regeln zwischenmenschlichen Zusammenlebens nicht mehr richtig funktionieren. Diese Kinder sind nicht schlecht erzogen. Diese Kinder sind nicht erzogen, kann man eher sagen. Weil auch hier, natürlich, wenn die Kinder den Hauptteil des Tages in der Schule verbringen oder in der Kita und nicht in der Familie, dann muss das, was die Familie bisher geleistet hat, in der Kita oder in der Ganztagsschule geleistet werden. Und dann müssen normale Umgangsformen, Höflichkeit, Tischmanieren und so weiter, das, was sie mühsam zu Hause mit ihren Kindern machen, muss man dort natürlich nachstellen. In Bremen haben wir an zwei Oberschulen seit 2 Jahren ein Projekt laufen, nennt sich Roots of Empathy, also die Wurzeln der Empathie. Fördergeld, Kostenfaktor 200.000 Euro. Das Konzept ist, eine Mutter geht mit ihrem Kind einmal im Monat in die jeweiligen Problemklassen hinein. Die Kinder, diese Schulklasse, beobachtet also ein kleines Kind beim Wachsen. Und der Hintergrund ist die Schulung von Empathie, also die Fähigkeit, sich in andere Menschen hineinzufühlen, damit man rücksichtsvoller wird und damit man merkt, dass man lernt, auch ohne Kommunikation andere Menschen zu verstehen. Das, woran es offensichtlich völlig fehlt in diesen Klassen, die merken nicht einmal, wenn sie wie der Elefant durch den Porzellanladen laufen, diese Kinder. Das heißt, einmal im Monat kommt diese Mutter und jeden Monat gucken die, was hat das Kind Neues dazugelernt. Sie versuchen aus der Mimik des Kindes zu lesen, geht es ihm gut, was freut das Baby, ne, womit kriegen wir es zum Lachen und so weiter. Die Lehrer sagen, das Projekt sei sehr erfolgreich, es hätte eine ganz tolle Auswirkung auf insgesamt die Stimmung in der Klasse. Die Schüler sind insgesamt rücksichtsvoller geworden und so weiter. Ich will das Projekt nicht schlecht reden, aber ich sage, das sind Dinge, die normalerweise früher in der Familie passiert sind. Ja, indem man noch Geschwister kriegte und dann war das ein völlig normaler Prozess, dass sie das mitbekommen. Jetzt müssen wir das künstlich quasi mit Projekten, die durch Steuergelder finanziert werden, nachstellen. Das heißt, wir sind gerade dabei, elementare Aufgaben der Familie Stück für Stück nachzubauen in diesen Institutionen und das alles immer mit unserem Geld. Das heißt, man drängt uns dazu, erwerbstätig zu sein, um Steuern zu bezahlen, damit die Erziehung unserer Kinder wiederum bezahlt werden kann. Ist ein ganz seltsamer Kreislauf. Und wenn ich dann sage, ich möchte aber gerne meine Kinder selber großziehen, es ist aber finanziell ganz schön knapp. Wäre gut, wenn uns auch jemand hilft, dann heißt es immer, ist kein Geld da. Ne? Ist ja alles schön gut, aber es ist kein Geld da. Ich habe damals gefordert, wir bräuchten mindestens 500 Euro Betreuungsgeld, damit wir auf Augenhöhe mal anfangen zu diskutieren. Heißt es, ja, klar, es wäre schon gut, aber es ist kein Geld da. Und wissen Sie, das Geld ist da. Denn wenn ich sage, okay, dann geht's halt nicht, dann muss ich berufstätig sein, dann sagen die, okay, hier hast du den Rechtsanspruch Krippenplatz und der Krippenplatz kostet 1.200 Euro an Subvention jeden Monat für jedes einzelne Kind. Dann sind die 1.200 plötzlich da. Vorher sind nicht mal 150. Also selbst wegen 150 müssen wir vorher diskutieren. 500 sagt man, geht gar nicht. Wenn ich dann sage, okay, ich bin jetzt berufstätig, dann sind 1.200 da. Es ist einfach ein Märchen, dass das Geld nicht da ist. Das Geld ist da, es wird aber einfach, es kommt darauf an, wie Sie es verteilen. Und indem Sie das Lebensmodell beide Eltern berufstätig mit 1.200 Euro subventionieren, und das Lebensmodell nur einer ist berufstätig und einer bleibt zu Hause bei den Kindern nicht subventionieren, drängen sie die Menschen unbewusst, selbstverständlich, in eine bestimmte Richtung zu leben, weil es dann eben in der Regel bei vielen nicht mehr geht. Wenn sie in Großstädten leben, in München, ist es absurd, auch nur darüber nachzudenken, nur von einem Gehalt zu leben. Das heißt, es geht nicht. Es würde aber gehen, wenn wir gleichberechtigt alle Familien unterstützen. Und darum geht es letztendlich. Wir reden immer über Wahlfreiheit, auch gerade über die Wahlfreiheit der Frau. Gemeint ist aber nur die Wahl, meine Kinder betreuen zu lassen, nicht mehr die Wahl, meine Kinder selber großzuziehen. Und letztendlich ist das nur eine Frage der Fairness. Es geht hier um Gerechtigkeit. Es geht nicht darum, dass man sagt, ich möchte irgendwie mein Modell bevorzugen, sondern es würde ja schon reichen, wenn wir Gerechtigkeit schaffen. Und dann kriegen sie zu hören, naja, willst du jetzt etwa dafür bezahlt werden, dass du deine Kinder großziehst? Ja, was ist das denn? Nach dem Motto, ist es denn nicht selbstverständlich, dass du deine Kinder großziehst? Finde ich einen interessanten Ansatz. In der Tat, wir haben ja laut Grundgesetz nicht nur das Recht, unsere Kinder großzuziehen, sondern auch die Pflicht. Und natürlich kann man sich auf den Standpunkt stellen, dass man sagt, hat dich doch keiner gezwungen, 4 Kinder zu kriegen und jetzt jammerst du rum, dass du es dir nicht leisten kannst. Ja, hast sie bekommen, jetzt zieh sie groß. Ist doch deine Pflicht, deine Kinder großzuziehen. Auf den Standpunkt kann man sich stellen, zumal ich auch Schwierigkeiten damit habe zu sagen, ich möchte mir von dem Staat ein Gehalt auszahlen lassen dafür, dass ich quasi zu Hause meine Kinder großziehe, weil ich dann wieder den Staat definieren lasse, was das eigentlich wert ist. Man kann durchaus so denken. Nur wenn man sagt, es ist die Pflicht der Eltern und nee, wir müssen das nicht unterstützen, warum um Himmels Willen finanzieren wir dann die Pflichtverletzung von Eltern? Denn was ist es denn was anderes, wenn Eltern die Erziehung ihrer Kinder quasi auslagern an andere? Warum subventionieren wir dann, dass Eltern ihren Pflichten nicht nachkommen? Das ist ja dann absurd. Das heißt, wenn sie sich auf den Standpunkt stellen, ihr habt die Kinder gekriegt und jetzt müsst ihr sie auch großziehen, weil ihr wolltet sie ja, dann muss das aber auch für alle Eltern gelten. Wie kann es denn dann sein, dass wir denjenigen ausgerechnet die Subvention geben, die der Pflicht der Erziehung tagsüber nicht nachkommen? Das heißt, wenn man sagt, ja, also mit dieser Theorie müssten Sie die Krippen morgen alle schließen und sagen, okay, ist euer Privatvergnügen. Das will überhaupt niemand, ich auch nicht. Ich sage nur, ich möchte gerne, dass alle die gleiche Summe bekommen. Dass man sagt, dass man findet ein Modell, wo uns jedes Kind gleich viel wert ist. Weil meine Kinder sind genauso viel wert wie die Kinder von anderen Leuten. Und ich möchte gerne, dass alle die gleiche Subvention bekommen. Dass man sagt, es gibt für jedes Kind eine Summe X. Und dann sollen die Eltern entscheiden, wie die eingesetzt wird. Und die, die den Krippenplatz haben wollen, die sollen ihn kriegen. Und dann fließt das Geld 1:1 dort rein. Und die, die eine Tagesmutter haben wollen, die können eine Tagesmutter davon bezahlen. Oder manche nehmen sich ein Au-pair-Mädchen. Oder andere sagen, wir haben einen Babysitter, den wir stundenweise beschäftigen. Und wiederum andere sagen vielleicht, ja und nee, wir machen das komplett alleine. Und die sollen das Geld dann ganz behalten. Das wäre ein Modell, das ich mir vorstellen könnte, wo man sagt, das ist gerecht. Weil dann steht für jedes Kind die gleiche Summe zur Verfügung. Vor allen Dingen müssen wir uns dann nicht ständig entschuldigen und erklären, weil wir leisten ja eine ganze Menge. Ich habe das Gefühl, dass die meisten Eltern überhaupt nicht mehr wissen, was sie eigentlich alles leisten in diesem Land. Es gibt, ich werde jetzt mal 2 Zahlen nennen, es gibt 2 Berechnungen und zwar von seriösen Instituten, Universitäten haben das ausgerechnet und Wirtschaftsforschungsinstitute und zwar, was sie alle bezahlen für ihr Kind im Laufe seines Lebens, bis es bei ihnen aus dem Haus ist und endlich finanziell auf eigenen Beinen steht. Die Summe ist zwischen 120 und 160.000 Euro pro Kind. Bezahlen Sie, bis Ihr Kind eigenständig ist. Die Summe schwankt deswegen, weil je mehr Geld Sie zur Verfügung haben, umso mehr Geld geben Sie für Ihr Kind auch aus. Wer ein kleines Budget hat, kann nicht mehr ausgeben, aber 120 ist quasi so das unterste Limit. Das heißt, das sind Ihre Investitionskosten in das Kind. Ich habe 4 Kinder, das ist fast 500.000. Mir wird ganz anders, wenn ich darüber denke, was ich noch alles verdienen und versteuern muss, bis wir die alle irgendwann auf eigenen Beinen haben. Für diese 500.000 könnte ich mir auch ein Haus kaufen oder eine Lebensversicherung machen oder sonst irgendwie was. Aber nein, ich investiere es mit meinem Mann sozusagen in Humankapital für diese Gesellschaft. Wir finanzieren Humankapital, aber nicht unseren Lebensabend. Wir haben hier quasi eine wir haben auch in der Frage der Renten und der Versorgung im Alter haben wir übrigens eine Wende um 180 Grad hingelegt, während über Jahrtausende eine hohe Kinderzahl eine Alterssicherung war, ist eine hohe Kinderzahl heute das größte Armutsrisiko im Alter, das sie sich ans Bein binden können. Während man früher Kinder bekommen hat, damit man im Alter jemanden hat, der sich um einen kümmert, hat das staatliche Rentensystem dazu geführt, dass je mehr Kinder sie großziehen, je mehr Zeit und Geld sie investieren, umso ärmer sind sie im Alter. Das ist eine Pervertierung des Systems, weil der Kinderfaktor nicht zählt. Aber jetzt nochmal die zweite Zahl. Sie zahlen also 120.000 Euro mindestens für ihr Kind, bis das endlich aus dem Haus ist. Es gibt noch eine zweite Zahl, die ausgerechnet wurde von der Universität Bochum, auch zusammen mit der Bertelsmann Stiftung, und zwar die Summe, die der Staat gewinnt an jedem Kind. Und zwar nach Abzug aller Kosten. Weil der Staat, nicht nur Sie investieren 120.000, auch der Staat investiert selbstverständlich auch in Ihr Kind. Durch familienpolitische Leistungen, aber auch das ganze Bildungssystem wird dazu gerechnet. Also alle Sozialleistungen und alles, was für die Bildung Ihres Kindes aus dem Staatshaushalt gezahlt wird, das ist schon rausgerechnet. Und dann zahlt Ihr Kind im Lauf seines Lebens 70.000 Euro mehr an den Staat zurück, als es jemals gekostet hat. Das heißt, jedes Kind in Deutschland ist für den Staat ein Reingewinn von etwa 70.000 Euro. Das heißt, jeder Cent, den der Staat in Ihr Kind steckt oder in Ihre Familie steckt, ist gut angelegtes Geld, weil es im Schnitt 70.000 Euro bringt. Was aber unfair ist, ist, dass die Eltern an dem Gewinn nicht beteiligt sind. Das heißt, sie zahlen die 120.000 Euro, der Staat schöpft aber den Gewinn ab. Der fließt nämlich mit Steuern und mit Sozialbeiträgen in den Staatshaushalt. Wenn Sie Unternehmer wären, würden Sie sich das nicht bieten lassen, dass Sie investieren und ein anderer den Gewinn abschöpft. Aber so funktioniert das letztendlich mit den Familien. Dass der Staat, Böckenförde, der ehemalige Verfassungsrichter, hat das mal ganz gut formuliert, dass er sagte, der Staat lebt letztendlich von Bedingungen oder von Voraussetzungen, die er selber gar nicht schaffen kann. Das heißt, ohne die Familien kann der Staat so gar nicht agieren. Und deswegen verabschieden Sie sich von dem Gedanken, dass der Staat für Sie da ist. In Wirklichkeit ist es andersrum. Der Staat kann nicht ohne Familien. Familien können aber auch ohne Staat. Und das ist vielleicht genau das Beängstigende für manche Menschen im Staat, dass Familien das begreifen könnten, dass wir ohne den Staat zurecht kämen, wenn man uns nur ließe. Stattdessen greift der Staat gerade immer weiter in Familien ein und holt sich immer weiter Kompetenzen. Olaf Scholz hat das mal ganz lapidar, als die Luft, der ist jetzt Oberbürgermeister in Hamburg inzwischen, SPD-Mann, der hat das als die Lufthoheit über den Kinderbetten bezeichnet, von der er sagte, die gehört uns, wo ich sage, nee, lieber Olaf, die gehört mir. Die Lufthoheit über den Kinderbetten meiner Kinder gehört mir und meinem Mann. Aber es prallen hier quasi zwei verschiedene Welten aufeinander, nämlich die Frage, wer sollte Kinder großziehen? Wer sollte eigentlich zuständig sein für die nächste Generation? Und da haben Sie die eine Fraktion, die sagt, ja, selbstverständlich die Eltern. Und wir haben aber eine wachsende Fraktion, die sagt, nein, der Staat, die Gesellschaft ist dafür zuständig. Das ist ganz altes sozialistisches und kommunistisches Gedankengut, das hier vertreten wird. Und Ihnen hier in diesem Landstrich brauche ich das, glaube ich, nicht besonders erklären. Sie wissen genau, wovon ich rede. Ich stamme selber auch aus Rumänien. Dort war genau das gleiche System, dass dort die Kinderbetreuung staatlich so gut ausgebaut war und quasi kostenlos war. Das hatte nicht nur, die Motivation war nicht nur eben die Arbeitskraft der Frauen auch so schnell wieder in die Volkswirtschaft einzugliedern, sondern auch politisch durchaus motiviert. Und das sind die Dinge, über die wir anfangen müssen, uns Gedanken zu machen, warum der Staat eigentlich so wahnsinnig scharf drauf ist, unsere Kinder möglichst schon mit einem Jahr in seine Institutionen zu bekommen. Weil je mehr Zeit unsere Kinder nicht mehr in ihren Familien verbringen, umso mehr Wertevermittlung lagern wir als Eltern automatisch aus. Weil sie können Erziehung und Wertevermittlung nicht in Qualitätszeit abends irgendwie zwischen 17 und 19 Uhr packen, sondern das ist etwas, was gelebt werden muss. Und so entwickelt sich die Gesellschaft in eine Richtung, wo wir alle quasi nur noch aufstehen, zur Arbeit gehen, unsere Kinder irgendwohin verteilen und abends wieder einsammeln. Aber ist das noch Familie? Ist das doch das, wie Sie sich Ihr Leben vorstellen? Und die Frage ist, welche Werte vermittelt dann unser Staat den Kindern? Das ist dann eine Frage von Bildungsplänen. Und wo bleibt denn da die Pluralität der verschiedenen Meinungen? Und wie viel Platz ist zum Beispiel für Religion in so einem staatlichen Gebilde? Was für Christen ja vielleicht nicht ganz unerheblicher Faktor ist. Schule soll neutral sein. Das heißt, christliche Bildung kriegen ihre Kinder entweder zu Hause oder sie kriegen sie gar nicht. Aber auch andere Wertevermittlung, wie nach welchen Plänen, wer entwirft diese Pläne? Das heißt, die Frage, was wichtig ist, was richtig ist und was falsch ist, ist in so einem System politischen Kräften überlassen, die ihm auch ständig wechseln können. Ist ja im Prinzip das, was auch ständig passiert, dass jedes Mal, wenn eine neue Regierung kommt, macht sie einen neuen Bildungsplan. Ich habe in Hessen zum Beispiel, ist das so ein Bundesland, wo quasi ständig, wo mir Lehrer sagen, wir lesen die Dinger schon gar nicht mehr, ja, weil in 4 Jahren sind die sowieso wieder passé. Wir machen das, was wir immer gemacht haben, weil alle 4, 5 Jahre kriegen wir einen neuen Bildungsplan. Aber das heißt, diese Wertevermittlung lagern sie als Eltern aus. Und das hat durchaus eine politische Dimension, wie wir zum Beispiel gerade sehen können in Baden-Württemberg. Nämlich diese Diskussion darüber zum Beispiel, was an Sexualkunde an den Schulen unterrichtet werden soll und was nicht. Und was überhaupt der Inhalt eines solchen Unterrichts sein sollte und was nicht. Und wie wir gerade feststellen, gibt es sehr unterschiedliche Positionen dazu. Und wenn wir aber zulassen, dass unsere Kinder nur noch in Ganztagsschulen sind, ohne unseren Einfluss, dann haben sie irgendwann auch gar keinen Einfluss mehr, was die den ganzen Tag in der Schule eigentlich alles lernen. Und gerade dieses Thema Sexualkunde ist ein ganz heikles Thema. Hier bei Ihnen, glaube ich, im Land ist es noch nicht richtig angelaufen, aber es wird kommen. Es ist im Moment wie ein Lauffeuer. Berlin hat damit angefangen, Nordrhein-Westfalen ist nachgezogen und Baden-Württemberg ist jetzt gerade das große Schaulaufen. Und ich bin noch sehr gespannt, wie das ausgehen wird. Was schön ist, ist, dass die Landesregierung die Mehrheit gehabt hätte im Landtag, um das Ding zu beschließen, so wie sie es wollen. Aber sie haben es nicht getan. Sie haben es wieder zurückgezogen. Diese Gegenwehr von Eltern, die plötzlich da war, hat, glaube ich, doch ziemlich erschreckt in Baden-Württemberg. Aber so wie das in Baden-Württemberg ausgehen wird, so wird das insgesamt in der Bundesrepublik ausgehen. Ich halte das für exemplarisch, was dort gerade passiert, weil sich viele das beobachten und sich daran orientieren. Was ist so schlimm an diesem Sexualkundeunterricht, werden vielleicht die einen oder anderen denken. Wir haben auch alles, also ich hatte auch Sexualkundeunterricht in Baden-Württemberg. Ich glaube, das war irgendwann in der 9. Klasse, war völlig in Ordnung. Und an den meisten Schulen läuft das auch noch völlig in Ordnung, Gott sei Dank. Aber wir kriegen hier eine neue Dimension. Und zwar kriegen wir dieses feministische Gedankengut, das dieses Konzept Gender Mainstreaming umsetzen möchte, kriegen wir plötzlich in die Lehrpläne rein. Ich weiß nicht, was Sie schon über Gender Mainstreaming gehört haben oder was Sie... Also wenn Sie sich mit dem Thema Frauen-Familienpolitik beschäftigen, kommen Sie an diesem Gender Mainstreaming nicht vorbei. Gemeinhin gilt Gender Mainstreaming als der englische Begriff für Gleichstellungspolitik. Er ist aber leider viel mehr. Er wird aber oft als Synonym verwendet. Gender, das englische Wort für das sogenannte soziale Geschlecht. Ja, das heißt, die unterscheiden plötzlich zwischen dem biologischen Geschlecht und dem sozialen Geschlecht. Sie erinnern sich an das Wort Mutterrolle. Mutterrolle ist quasi nur eine soziale Geschlechterrolle, die gelebt wird aus der Perspektive dieser Theorie. Und nichts, was angeboren ist, Mütterlichkeit, sondern eine soziale Konstruktion. So wie Simone de Beauvoir das ja auch schon gesagt hat. Wir werden nicht als Frau geboren, wir werden zur Frau gemacht, hat sie gesagt. Was wollte sie sagen? Dass es nicht die Biologie alleine ist, die das Problem ist in der in dieser nicht existenten Gleichberechtigung damals zwischen Mann und Frau, sondern sie sagt, die Frauen werden doch von vornherein, weil sie Frauen sind, in ein Frauenleben gedrängt. Man drängt sie in dieses Schema hinein. Du bist ein Mädchen, du gehörst nach Hause, du sollst heiraten, du brauchst keine Schulbildung, du brauchst keinen Job und so weiter. Das heißt, sie sagte, Geschlecht hat eine soziale Komponente, ja? Das, was die Gesellschaft, den Druck, den die Gesellschaft auf mich ausübt, die Erwartung, die die Gesellschaft an mich heranträgt. Und das meint Gender, also das soziale Geschlecht. Mainstreaming, weil die Perspektive auf das unterschiedliche Geschlecht soll immer in den Hauptstrom der Politik, Mainstream, also in den Hauptstrom, eingefügt werden. Grundsätzlich kann man ja erstmal nichts dagegen haben, dass man sagt, naja, ist ja nicht verkehrt, wenn wir bei allem, was wir tun, nicht nur die männliche Perspektive in den Blick nehmen, sondern auch die weibliche. Ist ja ein guter Grundgedanke. So ist Gender Mainstreaming übrigens auch definiert im Amsterdamer Vertrag der EU. Das können Sie alle mit unterschreiben, ist überhaupt kein Problem. Das Problem ist, dass die Frage, was ist angeboren und was ist anerzogen an ihrem Mannsein oder an ihrem Frausein, dass das in einem wissenschaftlichen Streit jetzt gerät, weil die Biologen beantworten das anders als die Gender-Theoretiker. Die Gender-Theoretiker sagen, es ist quasi nichts angeboren, sondern es ist alles sozial konstruiert. Und dass ich als Frau lebe und mich weiblich kleide, das ist eine Frage meiner Sozialisation. Dass ich Dinge gut finde oder schlecht finde, ist Frage einer Sozialisation. Dass ich Hausfrau geworden bin, ist nur Frage der Sozialisation und nicht, weil ich das, ne, Sie erinnern sich an das System, das mich drängt. Das meint Gender Mainstreaming. Und wie gesagt, in den Anfängen ging es da um Mann und Frau. Inzwischen haben wir aber angeblich nicht mehr zwei Geschlechter, sondern ganz, ganz viele Geschlechter, die am Schluss natürlich alle in den Sexualkundeunterricht sollen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen ein Facebook-Profil hat. Wenn Sie ein Facebook-Profil einrichten, da konnten Sie früher zwei Geschlechter auswählen. Inzwischen können Sie 60 wählen. Sie können 60 verschiedene Geschlechter auswählen. Und wenn Ihnen das nicht reicht, gibt es noch ein benutzerdefiniertes Feld und dann können Sie Ihr eigenes Geschlecht aufmachen, weil es könnte ja sein, dass Sie in der Liste nicht finden, was Sie sind. Und dann können Sie sich selber definieren, was Sie sind. Der ein oder andere wird wahrscheinlich sich jetzt fragen, was sind denn die anderen 58? Zwei kenne ich. Ja. Wenn Sie die Liste der Geschlechter durchlesen, da wird Ihnen einiges bekannt vorkommen, anderes nicht. Als Geschlecht bei Facebook gilt zum Beispiel schwul, lesbisch, bisexuell, transsexuell, intersexuell, Transmann, Transfrau, Butch, Feme, Cismann, Cisfrau, auch das Geschlecht weder noch gibt es in der Liste, auch sehr schön. Das heißt, was dort tatsächlich als Geschlecht neuerdings definiert wird, ist nicht mehr die Frage der Biologie, sondern die Frage meiner sexuellen Orientierung wird jetzt neuerdings als Geschlecht definiert. Es geht nicht mehr um Biologie. Und deswegen ist Biologie im Übrigen auch der größte Feind der Gender Studies. Das widerspricht sich nämlich total, weil es nämlich für die Biologie völlig irrelevant ist, wie sie sich heute fühlen. Ob sie sich weiblich oder männlich fühlen, ob sie irgendein Coming-out vorhaben oder sonst was, es ist völlig egal. Weil natürlich auch der schwule Mann am Ende des Tages immer noch ein Mann ist und nichts als ein Mann. Genauso wie die lesbische Frau immer noch eine Frau ist. Und auch wenn ich morgen beschließe, dass ich meine männliche Seite entdeckt habe und jetzt nur noch in männlicher Kleidung rumlaufe und mich umtaufen lasse, bin ich biologisch immer noch eine Frau. Und deswegen ist natürlich der Transmann ist quasi eine biologische Frau, das nennt man eine Cis-Frau, die als Mann lebt. Ich verwirre Sie jetzt sehr, ne? Also der Transmann ist biologisch eine Frau, lebt aber als Mann. Ja? Wenn der Transmann schwanger wird, dann ist er natürlich nicht der erste Mann weltweit, der ein Kind bekommt, sondern er ist natürlich biologisch eine Frau. Und deswegen geht er ja auch nicht zum Urologen, wenn er schwanger ist, dann, sondern er geht zum Gynäkologen, weil es ja auch das einzig Konsequente ist. Ja? Das heißt, der Biologie ist es völlig egal, wie sie sich definieren. Die Biologie bleibt. Und deswegen ist es absurd, dass wir neuerdings die Geschlechter mit einer neuen Definition versorgen. Und vor allen Dingen, was hat denn die Frage meiner sexuellen Orientierung, also die Frage, was für sexuelle Vorlieben ich habe, wieso ist das neuerdings eine Kategorie, die ich irgendwo öffentlich ankreuze? Und das sind die Dinge. Das heißt, man kann sagen, diese ganze Gender-Mainstreaming-Bewegung, die mal als Emanzipationsbewegung, als tatsächlich, da ging es am Anfang um die Gleichberechtigung der Frau, die so angefangen hat, ist in Wirklichkeit inzwischen überrollt worden von einer neuen Welle, und zwar von der sogenannten Diversity-Welle. Es geht jetzt nicht mehr um die Vielfalt, um zwei Geschlechter, sondern es geht plötzlich um die Vielfalt der Geschlechter. Wir reden nur noch über Vielfalt, englisches Wort Diversity. Und die Vielfalt der Geschlechter meint nicht biologische neue Geschlechter, die gibt es nämlich nicht, sondern die Vielfalt sexueller Orientierungen. Und deswegen ist der Sexualkundeunterricht in Baden-Württemberg, dort sollen jetzt neue Geschlechterrollen aufgenommen werden in den Unterricht. Und zwar die Aufzählung LSBTTIQ, also die Abkürzung für verschiedene Geschlechter. Lesbisch, schwul, bisexuell, intersexuell, transsexuell, transgender und queer. Queer, auch ein tolles Geschlecht, schreibt sich mit zwei E. Das queere Menschen definieren ihr Geschlecht gar nicht. Die möchten überhaupt nicht sich festlegen auf eine Geschlechterrolle. Da sage ich, ja, es ist alles schön und gut. Aber was hat das in meinem Unterricht zu suchen? Und warum müssen eigentlich meine Kinder sich damit beschäftigen, dass du nicht in der Lage bist, dich selber zu definieren oder es gar nicht möchtest? Das wird aber neuerdings als Bildung festgelegt. Und dann sagt man, nein, die Kinder müssen darüber lernen. Die Kinder sollen lernen, dass es auch andere Familienformen gibt. Die Kinder sollen das frühzeitig mit auf den Weg bekommen, wo ich sage, ja, können wir gerne darüber sprechen. Aber die Frage ist, in welchem Alter muss ich eigentlich mit Kindern über verschiedene sexuelle Orientierungen oder gar Praktiken sprechen? Die Unterrichtsmaterialien, die ich Ihnen erspare jetzt heute Abend, die gehen weit über Aufklärung hinaus. Und die gehen weit darüber hinaus, darüber zu reden, dass es auch neben Heterosexualität auch andere Sexualitäten gibt. Auch das ist völlig in Ordnung, wenn man in der Schule darüber redet. Aber es ist die Frage, in welchem Alter? Wir hatten früher Sexualkundeunterricht, glaube ich, Klasse 8 oder Klasse 9. Und es war im Wesentlichen Biologie, Fortpflanzung, Verhütung. Das waren so die groben Inhalte. Inzwischen ist Sexualkunde in der Grundschule angelangt. 3., 4. Klasse haben die Kinder das erste Mal Sexualkunde. In Schleswig-Holstein hat man jetzt nach Protesten von Eltern das Begehren eingestellt, einen eigenen Lehrplan für die Grundschule zu erstellen, um sexuelle Vielfalt für die Grundschule aufzubereiten. Baden-Württemberg, der Lehrplan gilt auch für alle Schüler, also ab Klasse 1. Es gibt auch schon in Berlin den ersten Medienkoffer, natürlich mit Segen des Senats, für Vielfalt im Kindergarten. Also eine Kindergartenbox, wo kleine Kinder schon über verschiedene sexuelle Identitäten etwas lernen sollen. Die Leiterin dieser Kofferinitiative in Berlin hat in einem Interview gesagt, die Kinder sollen lernen, wie es ist, wenn man sich nicht sicher ist, ob man ein Mädchen oder ein Junge ist, sodass sie ihr Geschlecht dann, wenn sie groß sind, selber aussuchen können, so wie eine Religion. Jetzt frage ich Sie mal, meine Vierjährige, was für einen Nutzen hätte sie davon, dass ich Zweifel in ihr sehe, ob sie wirklich ein Mädchen ist? Was bringt das einem Kind von 4 Jahren, außer dass ich es verwirre? Und wenn Sie diese Bücher lesen, die Konzepte dahinter, dann werden Sie feststellen, dass Verwirrung Konzept ist. Dass das als etwas Positives betrachtet wird von diesen Pädagogen. Dass sie sagen, diese Kinder leben ja in einer Zwangsheteronormativität. Kennen Sie das Wort? Gewöhnen Sie sich an die komplizierten Begriffe. Aber ich erspare Ihnen jetzt, die Cis-Frau und die Feme noch zu erklären. Aber Zwangsheteronormativität. Heteronormativität, weil sie alle in dem Irrglauben leben, die Welt sei im Wesentlichen heterosexuell und das sei die Norm. Sie sind schon so durch ihre Sozialisation, gesellschaftlich, christliche Einflüsse und so weiter, sind sie so festgefahren, dass sie davon ausgehen, dass Heterosexualität die Norm sind. Das heißt, wenn sie sind groß geworden schon als Kind in der Annahme, dass sie später halt mal als Frau einen Mann heiraten werden und als Mann eine Frau heiraten werden und dass das irgendwie normal ist, weil die Gesellschaft ihnen vorgegaukelt hat, dass das die Norm ist. Zwangsheteronormativität, weil das kein natürlicher Zustand sei, sondern weil es quasi eine Zwangssituation ist, die über uns allen liegt. Und jeder Zwang muss natürlich aufgebrochen werden. Und deswegen müssen wir die Heteronormativität aufbrechen, damit gerade unsere Kinder sich frei entfalten können. Denn Sie alle hier, ich bin sicher, wir müssen keinen Stuhlkreis machen, damit Sie mir sagen, ob Sie ein Mann oder eine Frau sind, wenn wir das hier jetzt mal irgendwie abfragen würden. Das heißt, Sie alle sind für diese Bewegung eigentlich schon total verloren. Sie sind so gefangen in der Zwangsheteronormativität, Sie sind damit groß geworden, dass an Ihnen Hopfen und Malz verloren ist. Wenn Sie aber eine ganze Gesellschaft verändern wollen und befreien wollen, was machen Sie dann? Sie greifen nach den Kindern. Wie jede Ideologie schon immer nach den Kindern gegriffen hat. Und jedes totalitäre Regime hat immer nach den Kindern gegriffen. Weil wenn Sie eine Gesellschaft komplett verändern wollen, wenn Sie das Denken einer Gesellschaft verändern wollen, dann müssen Sie klein anfangen, damit sie eine neue Normalität vorgaukeln. Und dann müssen sie die Kinder in dem Glauben großziehen, dass man sich aussucht, ob man männlich oder weiblich sein will. Und dass man sich seine Sexualität aussucht, weil das ja gar nicht festgelegt ist oder irgendeinen natürlichen Zustand gibt oder sowas, sondern es ist alles freigegeben. Geschlecht ist nur noch eine soziale Konstruktion aus dieser Perspektive. Wenn Sie das zu Ende denken, wenn Geschlecht nur eine soziale Konstruktion ist, dann ist natürlich Elternschaft auch nur eine soziale Konstruktion. Denn wenn es völlig egal ist, ob ich ein Mann und eine Frau bin, weil das ja gar nichts Natürliches ist, sondern anerzogene Rollenerwartungen sind, dann kann natürlich auch, ist es ja völlig egal, ob ein Kind zwingend von einem Mann und einer Frau großgezogen wird, weil es könnte ja sein, dass auch diese beiden im Laufe ihres Lebens ihr Geschlecht sozusagen wechseln. Insofern, jeder kann Eltern sein, der gerne Eltern sein möchte. Damit sind sie mitten in der Debatte über das Adoptionsrecht für Homosexuelle, die eben auch sagen, wieso, es ist doch völlig egal, bei wem ein Kind großzieht. Weil Mütterlichkeit oder Väterlichkeit ist ja nur ein Rollenstereotyp, den wir aufbrechen wollen. Ein Kind braucht also nicht zwingend eine weibliche und eine männliche Komponente, weil angeblich gibt es ja typisch weiblich und typisch männlich gar nicht. Ist ja alles nur eine gesellschaftliche Konstruktion. Und mit diesem System, wenn Sie das alles nur als Konstruktion betrachten, dann ist völlig egal, welche Familienform Sie leben, weil es ist ja alles nur konstruiert. Dass wir denken, eine normale Familie oder sei irgendwie, dass es üblich sei, dass ein Mann eine Frau heiratet und die Kinder kriegen, ist ja nur Produkt einer gesellschaftlichen Konstruktion aus dieser Perspektive. Und deswegen müssen wir alle Familienformen gleichwertig betrachten und gleichwertig fördern. Das ist das Gedankengut, das dahinter sitzt. Nur wenn Sie alles zur Familie erklären, was ich gerne selber als Familie definieren würde, wen wollen Sie dann noch besonders fördern? Im Grundgesetz haben wir ja stehen in Artikel 6, dass die Ehe und Familie unter dem besonderen Schutz des Grundgesetzes stehen. Wenn jetzt aber alles Familie sein darf und alles Ehe sein darf, dann können Sie nur noch Gießkannenprinzip machen, weil dann dürfen Sie ja niemanden ausschließen, weil sonst diskriminieren Sie ihn ja. Was ist, wenn jetzt drei Frauen und zwei Männer rankommen und sagen, wir sind aber auch Familie und wir lieben uns alle und wir wollen bis ans Ende unserer Tage, wollen wir füreinander einstehen, warum verweigert ihr uns eigentlich die Hochzeit? Warum dürfen wir nicht Ehe sein? Warum dürfen wir nicht Familie sein? Das heißt, diese Debatte über Gender Mainstreaming hat weitgehende Auswirkungen auf die Frage, was betrachten wir als einen sogenannten natürlichen Zustand. Und ich finde es ganz erstaunlich im Übrigen in diesem Zusammenhang, dass ausgerechnet solche Parteien wie die Grünen, die sonst immer darauf beharren, dass wir um Himmels Willen alles in seinem natürlichen Zustand belassen sollten, die das natürliche Lebensumfeld von jeder Kröte und jedem Hamster immer schützen wollen und um Himmels Willen hier keine Straße bauen, weil hier ist ja ein Biotop und Käfer, Würmer, die sollen in Ruhe gelassen werden und ohne menschlichen Einfluss möglichst quasi in ihrer Urform leben. Aber ausgerechnet, wenn es um Kinder geht und die Frage, wo Kinder am besten aufgehoben sind, da sind selbst die Grünen so weit, dass sie sagen, wieso? Biologische Elternschaft ist doch egal, soziale Elternschaft ist das Stichwort der Stunde. Wissen Sie, der natürlichste Zustand, ob einem das nun gefällt oder nicht, der natürlichste Zustand, in dem ein Kind groß werden kann, ist bei der Mutter und dem Vater, die es gezeugt haben. Das ist das natürlichste Umfeld für ein Kind. Es ist also eher unnatürlich, dieses Umfeld zu zerstören oder frei zu definieren und zu sagen, nein, dies oder jenes ist auch gut für das Kind. Es kann gut sein. Wie ich sagen, ich will gar nicht sagen, ein Kind kann woanders nicht groß werden. Ich sage nur, der Urzustand, der natürliche Zustand ist Vater, Mutter, Kind. Dafür brauchen Sie keinen Staat und kein Grundgesetz und keine Genehmigung und kein gar nichts. Das ist der Urzustand auch nicht nur bei uns in Deutschland, sondern in allen Kulturen weltweit. Ein Mann und eine Frau tun sich zusammen und bekommen ein Kind. Dafür brauchen Sie keine Religion und keine Gesetze, keine Verfassung und kein gar nichts. Das ist Biologie. Das ist das Prinzip des Lebens. Und das ist im Übrigen auch der Grund, warum unser Grundgesetz Familie, Ehe und Familie unter einen besonderen Schutz stellt. Nicht, weil der Staat sagt, ihr seid die Besseren und die anderen sind nicht so gut, sondern weil das die kleinste Keimzelle einer Gesellschaft ist und der Staat ganz genau weiß, dass er uns braucht. Dass, wenn die Familien ihm wegbrechen, dass dann der Staat zusammenbricht. Weil er braucht diese Keimzelle. Er braucht diese Männer und Frauen, die sich zusammentun und Kinder bekommen, weil sonst das ganze staatliche Gebilde überhaupt nicht funktioniert. Es hat absolut rationale ökonomische Gründe. Es ist vernünftig aus der Perspektive des Staates, diese Familienform besonders zu fördern. Nicht, weil er sie so toll findet, sondern weil sie ihm am meisten nutzt. Es ist auch eine Nutzenperspektive, die dahinter ist. Wenn man weiß, das ist rein statistisch die stabilste Form des Zusammenlebens, das Menschen haben, ist im Übrigen auch die finanziell stabilste Form des Zusammenlebens. Warum gelten denn Alleinerziehende als die Sorgenkinder in unserer Politik? Weil nur noch einer verantwortlich ist für das Kind und weil es anfängt, finanziell schwierig zu werden und weil wir bei vielen dieser Einelternfamilien, wie man sagt, finanziell helfen müssen. Eine Familie, die sich selber versorgt und ihre Kinder vernünftig großzieht, ist der größte Gewinn für einen Staat. Er muss sich um nichts kümmern und am Schluss, denken Sie an die 70.000, schöpft er den Gewinn aus dieser Investition in Humankapital, die die Eltern getätigt haben. Und deswegen gibt es gute Gründe, die sogenannte traditionelle Familie immer noch hochzuhalten. Und wir brauchen uns gar nicht schlecht fühlen. Es ist, wie ich Ihnen schon anfangs sagte, es ist genau umgekehrt. Nicht Sie kriegen was vom Staat. Der Staat profitiert von Ihrem Einsatz, wenn Sie Kinder großziehen. Und deswegen müssen wir das mit großem Selbstbewusstsein vorantreiben, damit wir eben auch diese Leistung, die wir bringen, honorieren lassen, uns aber auch nicht das Recht wegnehmen lassen, selber zu entscheiden, was wir für unsere Kinder wichtig finden. Wir dürfen dieses Erziehungsrecht uns nicht aus der Hand nehmen lassen. Überall in der Politik spricht man immer davon, individuelle Förderung von Kindern. Angeblich kriegen die das in den Schulen wunderbar hin, individuell zu fördern. Das ist immer das große Ziel. Wir müssen kein Kind zurücklassen. Jeder soll individuell gefördert werden. Soll ich Ihnen mal was verraten? Der Einzige, der individuell Ihr Kind fördert, das sind entweder Sie oder niemand. Denn Eltern haben einen Standortvorteil. Jeder, Sie wahrscheinlich und ich auch, also ich gehe davon aus, dass meine Kinder die schönsten und klügsten sind, die jemals hier auf der Erde gewandelt sind. Also Ihre sind auch nicht schlecht, aber meine, ne? Sie wissen schon, meine sind etwas ganz Besonderes. Und alle Eltern denken so. Und das ist legitim. Und wissen Sie, das ist genau das, was Ihr Kind braucht. Und was es nur bei Ihnen kriegt. ein Lehrer hat eine ganze Klasse da sitzen. Und da hat er welche die Marke und er hat welche die Marke nicht besonders. Um alle muss er sich kümmern. Aber dass dieses Kind etwas ganz Besonderes ist, das ist etwas, was Sie als Eltern Ihrem Kind vermitteln können oder niemand. Und dass Ihr Kind ein besonderes Talent hat, das ist etwas, was Sie schon immer wussten, ja? Wonach Sie auch suchen, weil Sie es ja schon immer wussten. Ja? Das ist der Vorteil. Das ist der Vorteil, den Ihr Kind hat, weil ein Lehrer, auch ein guter Lehrer und auch eine gute Erzieherin, die haben erstens nicht die Zeit, nach den besonderen Talenten ihrer Kinder zu suchen. Und es ist auch nicht ihr Job, weil es nämlich ein Unterschied ist, ob ich ein fremdes Kind großziehe oder mein eigenes. Das ist immer der Punkt, wo mir manchmal Menschen, die keine Kinder haben, böse sind. Weil ich sage, ab einem bestimmten Punkt kommst du nicht mehr mit. Weil Eltern manche Dinge einfach können und anders sehen als Menschen, die keine Kinder haben. Und das Dinge, die kann jemand nicht verstehen, der keine Kinder hat. Dass es einen alles auf den Kopf stellt. Weil man dieses Kind liebt, ganz egal, was es macht. Weil wir natürlich unsere Kinder ja auch nicht im Stich lassen, auch wenn sie die 5 in Mathe haben oder wenn sie die Scheibe vom Nachbarn eingeschlagen haben. Auch dann lieben wir ja dieses Kind immer noch. Weil auch dann vertrauen wir immer noch in das Gute und wollen wir es immer noch auf den richtigen Weg bringen. Auch gerade die Problemkinder, die in einem schulischen System anstrengend sind, die dort durch das Raster fallen, wo kein Lehrer mehr Nerv drauf hat. Ja, und als Mutter und als Vater, was sagen Sie? Ist doch mein Junge oder ist mein Mädchen. Ja, Sie können gar nicht anders. Das heißt, Sie kümmern sich immer noch, Sie bemühen sich immer noch um dieses Kind, weil es Ihr eigenes ist. Man nennt das Liebe. Und die können Sie nicht kaufen. Vaterstaat kann nicht lieben. Dafür braucht es die Eltern. Und so ist es paradox, dass wir von frühkindlicher Bildung und individueller Förderung in der Schule reden, gleichzeitig aber alle Kinder in konforme Gruppen schicken. Albert Einstein hat das mal sehr schön formuliert. Er sagte, um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde zu sein, muss man in erster Linie ein Schaf sein. Ja? Das heißt, wir stecken im übertragenen Sinne alle Kinder in eine Herde von Schafen und reden aber die ganze Zeit davon, dass wir alles Leitwölfe da rausholen. Das kann nicht funktionieren. Und deswegen geht das Individuelle und das Besondere, kriegt ein Kind vom Elternhaus mit. Oder es kriegt viele Dinge gar nicht mit. Und dann kann man mühsam versuchen, mit staatlichen Strukturen auszugleichen, wenn das Elternhaus nicht das leistet, was das Elternhaus leisten sollte. Aber sie können es nicht ersetzen in irgendeiner Form. Und deswegen brauchen wir nicht das afrikanische Dorf, das immer viel zitiert wird. Ne? Irgendwann kommt immer dieses Sprichwort, ja, es bräuchte doch ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Was will man uns dafür damit sagen? Die Eltern sind nicht genug. Ja, es braucht die ganze Gesellschaft, um ein Kind großzuziehen, was ja nicht falsch ist. Es ist aber ein afrikanisches Sprichwort. Das Dorf in Afrika ist nichts anderes als die Großfamilie. Das ist das afrikanische Dorf. Und da bin ich voll dabei, dass es dieses ganze Dorf braucht, um ein Kind großzuziehen. Gemeint ist dort nicht die Ganztagskita in Afrika, sondern es ist gemeint die Gemeinschaft, die Großfamilie, die Dorfgemeinschaft, die noch dabei ist. Die braucht es in der Tat, damit ein Kind verschieden, damit auch die Eltern Hilfe haben. Aber wir brauchen nicht staatliche Lenkung über die Frage. Und im afrikanischen Dorf wird die Mutter auch nicht morgens zur Arbeit ins Nachbardorf geschickt, sondern sie bleibt im Dorf noch anwesend. Ja, das hat also den Einfluss der Familie, bleibt und es kommen andere Einflüsse dazu. Dann bin ich einverstanden. Was wir brauchen in Deutschland sind nicht afrikanische Dörfer, sondern wir brauchen gallische Dörfer, so wie bei Asterix. Jede Familie ein Bollwerk gegen den Staat. Das sind die Individuellen. Und deswegen hoffe ich jetzt, ich konnte Ihnen ein bisschen erklären, was schiefläuft in diesem Land und würde Sie gerne mitnehmen auf die Barrikaden, auf die ich immer wieder hochstehe, weil ich denke, wir müssen diese Forderung an die Politik weitergeben. Es nutzt nichts, dass wir uns darüber beschweren oder dass wir sagen, für uns tut keiner was. Man muss auch mal aufstehen und hingehen und sagen, so, ich erwarte etwas auch, weil sie leisten doch eine ganze Menge. Dieser Staat würde zusammenbrechen ohne all diese Eltern, die völlig unentgeltlich und selbstverständlich sich um ihre Kinder kümmern, sich um die ältere Generation kümmern, ohne dass man sie dafür bezahlt, sondern weil sie sich verpflichtet fühlen, selbstverständlich, sich um die Generation ihrer Eltern zu kümmern. Und all diesen Politikern würde ich gerne sagen, all denjenigen auch, die heute ihre Kinder schon mit einem Jahr weggeben, manche müssen es, weil sie keinen anderen Ausweg sehen, und denen würde ich gerne helfen. Aber was können wir von diesen Kindern erwarten noch, dass die sich im Alter um uns kümmern und uns nicht in professionelle Hände geben, wo wir doch am Beginn ihres Lebens, als sie uns gebraucht haben, uns nicht um sie gekümmert haben, sondern sie ebenfalls in professionelle Hände gegeben haben. Und ich wünschte, manche Politiker würden darüber einmal nachdenken. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.